Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus. Süßlich oder salzig? Biblische Herausforderungen für ein christliches Leben, so lautete das Thema, das mir gestellt wurde. Ich wurde dabei nicht gefragt. Ich gebe zu, eigentlich hat das Thema einen ganz falschen Ansatz. Jedenfalls habe ich es so verstanden, dass es vom Menschen her fragt. Es fragt also danach, wie dem Menschen die biblischen Aussagen, auch die Aussagen zum Leben als Christ, schmecken. Und ich will gleich zu Anfang sagen, dass das menschliche Geschmacksempfinden nicht Maßgabe sein kann für das, was zu gelten hat. Auch nicht Maßgabe sein kann für das, was wir von der Bibel annehmen oder nicht annehmen. Im Falle der Gebote Gottes ist es wohl so, dass sie dem alten Adam in uns, ich hoffe, dass Sie das noch verstehen, dass sie dem alten Adam in uns bitter schmecken, aber dass sie dem Herzen, das dem Evangelium an Jesus Christus glaubt, nicht nur süßlich sind, sondern echt süß. Und Gleiches gilt auch für das Evangelium. Entscheidend ist nicht, wie wir Gottes Wort wahrnehmen, sondern entscheidend ist, was es selber ist, was es sagt. Wir wollen also in erster Linie nicht nach unserem Geschmack fragen, sondern das Wort Gottes unter der Perspektive betrachten, dass das, was Gott will, dass das, was er sagt, an sich gut ist und darum auch für uns gut ist. Ich stelle diese Bemerkung voran, weil wir als bibeltreue Pastoren oder Prediger in der Versuchung stehen, die Gebote Gottes als süß zu verkaufen unter der Perspektive, O-Ton eines westdeutschen Evangelisten, Gott will, dass wir uns wohlfühlen. So gehört in Gießen ungefähr 1996 in einer evangelischen Kirche. Oder wie ein anderer Evangelist aus Westdeutschland sagte bei einem Bibeltag, nicht Bibelbundtag, nimm Jesus als deinen Herrn an, tue seinen Willen, dann wirst du gesegnet sein. Diese Perspektive geht nicht nur am Glauben vorbei, sondern sie übersieht auch, dass die Gebote Gottes die Sünde des Menschen erst recht aufdecken und ins Bewusstsein rufen und den Zorn Gottes, ja das Todesurteil Gottes verkündigen. Und das ist allemal anders als süß. Ich möchte in meinem Vortrag über zwei Linien sprechen, die eng miteinander verwoben sind. Einmal die dogmatische Linie und auf der anderen Seite die ethische Linie. Und wir können die Ethik nicht von der Dogmatik trennen. Oder anders ausgedrückt, wir können das Handeln des Menschen nicht von den Überzeugungen trennen, die der Mensch teilt. Ich werde dies unter den einzelnen Punkten meines Vortrags aufzeigen. Da es bei der Themenstellung für meinen Vortrag darum geht, was dem Menschen schmeckt, spreche ich im ersten Teil über den Hedonismus des modernen Menschen. Keine Angst, ich werde den Begriff noch anschaulich genug erklären. Und ich gebe damit zugleich eine Diagnose des geistigen Klimas, in dem wir gegenwärtig leben. Im zweiten Teil stelle ich dar, was die Heilige Schrift zu unserem Thema zu sagen hat. Denn auch sie macht Aussagen über süß und bitter. Und in einem dritten Teil spreche ich über die praktische Seite unseres Themas. Wie gehen wir mit den biblischen Aussagen zu unserem Denken und Handeln um? Wie haben wir denn etwa auch die biblischen Imperative einzuordnen? Und dabei werde ich nicht zeigen, wie süßlich die Gebote Gottes schmecken, sondern wie der Christ in Weisheit und Zucht sein Leben führt und sich dabei darüber freuen kann. Ich komme zum ersten Punkt und spreche über den Hedonismus des modernen Menschen. Was ist das für ein Ding, Hedonismus? Machen wir einen kurzen Exkurs in die griechische Sprache. Das Wort Hedonismus leitet sich ab von dem griechischen Adjektiv hedys. Und das bedeutet so viel wie süß, angenehm. Das Wort hedonä, das auch im Neuen Testament mehrfach vorkommt, bedeutet dann auch so viel wie Genuss, Vergnügen, Lust oder Leidenschaft. Mit anderen Worten, der Begriff hat im Wesentlichen eine gefühlsmäßige Dimension im Blickfeld. Um ihn zu veranschaulichen, um Hedonismus zu veranschaulichen, reicht ein Blick auf den bundesdeutschen Wohlstandsbürger. Er hat einen Job, der ihm Spaß macht. Er hat Spaß mit seiner Frau. Und wenn sie ihm keinen Spaß mehr bereitet, dann lässt er sich von ihr scheiden und sucht sich eine andere, mit der er dann Spaß hat. Er tut in seiner Freizeit, was Spaß macht. Er bucht für den Urlaub ein Wellness-Paket und genießt es, sich verwöhnen zu lassen. Er hat ein Hobby, das ihm den ultimativen Kick vermittelt. Und wir sehen die psychologische Dimension in diesem Denken, in diesem Lebenskonzept. Und wir können es zusammenfassen mit dem Satz, der Mensch will sich wohlfühlen. Also Hedonismus ist das Gefühl des süßen, angenehmen Lebens. Soweit die ethische Seite. Aber das alles geschieht ja nicht ohne Grund, nicht ohne ein dahinterstehendes geistiges Konzept, nicht ohne eine geistige Matrix, die die dogmatische Linie darstellt. Woher kommt die denn? Nun, die kommt, aus Wien. Sie wurde nämlich in der Berggasse in Wien entwickelt. Dort war die Praxis von Sigmund Freud. Es war der Arzt und Psychoanalytiker Sigmund Freud, der von 1856 bis 1939 gelebt hat. Seiner Herkunft nach war er Jude, seines Glaubens war er Atheist. Freud war der Meinung, dass der Mensch im tiefsten Grund seines Wesens triebgesteuert sei. Dabei meinte er zunächst den von ihm Libido genannten Sexualtrieb, aber er nahm im Laufe seines späteren Lebens auch den von ihm Thanatos, Tod, also den Todestrieb an. Ich werde das jetzt nicht weiter erklären. Triebsteuerung aber bedeutete für ihn, dass nicht eigentlich die Vernunft des Menschen, dass eben die leitenden Kategorien für das Handeln des Menschen liefert, sondern eben die Triebe. Und diese lokalisierte Freud in einer besonderen tiefen psychologischen Schicht, im von ihm sogenannten Äs, im Unbewussten, das war für ihn die unterste und eigentlichste Schicht des Mensch, der menschlichen Psyche. Das Unbewusste ist dem bewussten, zielgerichteten Denken des Menschen verschlossen. Aber es ist da und es manifestiert sich, zum Beispiel im Traum, wo dem Menschen Bilder aufsteigen, die Freud nun meinte, aus dem deren Herkunft Freud nun meinte, im Unbewussten lokalisieren zu müssen. Aber dann auch beispielsweise in unwillkürlichen Handlungen, etwa in dem berühmten Freudschen Versprecher oder in einer spontanen Aktion oder Reaktion. Also dann, wenn das Rationale, wenn die Vernunft umgangen wird und gewissermaßen das eigentliche, ursprüngliche aus dem Wesen des Menschen hervortritt. Aber das bedeutete, dass Freud den Menschen dem instinktgeleiteten Tier gleichstellte. Und das war eine ganz tiefe, nachhaltige Entehrung des Menschen. Ich sage es etwas vornehmer, man könnte es auch anders bezeichnen. Freuds Psychologie wurde zu einer Art Weltanschauung. In jedem Fall aber zu einer bestimmten Lehre vom Menschen. Sie wurde von seinen Schülern übernommen und weiterentwickelt. Ich nenne hier als Beispiel für den deutschen Sprachbereich eben nur den Schweizer Arzt Carl Gustav Jung, der von 1875 bis 1961 lebte. Er hatte aber auch einen Schüler, einen Ungarn, Ferenczi Sándor, der sein Denken ins Ungarische transponierte. Jung nahm wie Freud eine Schicht im Menschen an, die eben wesentlich triebhaft ist. Und er nannte sie das Kollektiv Unbewusste und lokalisierte in dieser tiefen Schicht die sogenannten Archetypen, die man auch nicht beschreiben kann, sondern die er sich nur als Kraftfelder des Menschen, psychische Kraftfelder vorstellte, die einen Menschen innerlich bewegen. Aber praktisch haben wir auch hier wieder das Unbewusste, Triebhafte, das Erotische, das Spontane und Irrationale, das Jung wie Freud als das eigentliche und innerste Wesen des Menschen auszumachen meinten. Beide haben denn auch das Rationale in unserer westlichen Kultur als Überfremdung des Menschen verstanden. Die Verwissenschaftlichung des Lebens, die Abhängigkeit von Expertenmeinung, die Macht der Technik sahen sie als etwas Problematisches an. Da schien der Mensch gewissermaßen vergewaltigt zu werden. Und so brach hier ein Denken auf, das die Vernunft als Hindernis für die Selbstverwirklichung des Menschen sah. Und dieses Denken verband sich denn mit den Ideen des Frankfurter Instituts für Sozialforschung oder der sogenannten Frankfurter Schule, die im Grunde eine mit der freudschen Psychologie vertiefte marxistische Lehre ist, vom Menschen und von der Gesellschaft. Dieses Denken hat sich dann in der 1968er Revolution Bahn gebrochen, ist an die Öffentlichkeit gedrungen, wurde in den Medien kolportiert, wurde in den Schulen den Kindern eingeimpft, schon damals in den 60er Jahren. Und auf diese Art und Weise ist dieses Denken systematisch verbreitet worden und hat mittlerweile in allen Bereichen Einzug gehalten, in der Pädagogik, in der Rechtsprechung und Gesetzgebung, in der Wirtschaft, in der Medizin, wie auch im ethischen Bewusstsein der Gesellschaft insgesamt. Aktuellstes Beispiel sind die sogenannten Gleichheitsforderungen. Gleichheit, eben hier sieht man das Revolutionäre, das Marxistische in dem Denken. Gleichheitsforderungen etwa im Blick auf die Formen der Sexualität, die sogar Kindern im Kindergarten beigebracht werden sollen. Freud lässt grüßen. Dieses Denken ist der dogmatische Hintergrund, die geistige Matrix, die Weltanschauung hinter dem Hedonismus, in dem der Mensch gegenwärtig lebt. Der Hedonismus ist nun wie ein Narkotikum, wie ein süßes Gift, mit dem der Mensch sich Tag für Tag betäubt und in dem er sich der Frage nach Wahrheit und damit auch der Frage nach Gott entzieht. Er kennt Gott nicht mehr und will ihn auch nicht kennen, weil er in seinem Denkraster, in seiner geistigen Matrix keinen Platz hat für Gott oder Wahrheit. Er sucht das wahre Leben ja in der Adrenalinausschüttung oder im Testosteronstoß oder vulgo im Kick, worin denn auch die materialistische Orientierung des gegenwärtigen Menschen sichtbar wird. Dieses Denken, der Hedonismus, ist wie eine Droge, mit der der gegenwärtige Mensch sich aus den Niederungen des Alltags erhebt und in Hochstimmung versetzt. Die Orientierung an der Hedonä nimmt dem Menschen die Fähigkeit zum Widerstand gegen Irrtum und falsche Lehre und auch gegen Sünde. Nun steht die Hedonä nicht als isoliertes Lebensziel im Raum, sondern sie wird getragen von der Idee der freien Selbstbestimmung, die ja aus der Aufklärung kommt. Und die Idee der freien Selbstbestimmung ist ja eine der Grundlagen der freiheitlich-demokratischen Ordnung der westlichen Gesellschaften. Aber wir müssen bemerken, dass diese freiheitlich-demokratische Ordnung an die Vernunft appellierte hinsichtlich dessen, was der Mensch zu tun habe. Im vernünftigen Diskurs sollte das Recht erhoben werden. Aber mit der Hedonä wird ein der Vernunft entgegengesetztes Prinzip wirksam. Und dann darf es nicht wundern, wenn dann die Unvernunft Einzug hält, etwa auch in die Parlamente und in die Medien und in Gestalt unvernünftiger Gesetze oder gesellschaftlicher Lebensformen herauskommt und überdies die Freiheit zur Rede und zum Denken im Namen der Antidiskriminierung beschränkt wird. Damit verbindet sich die Kritik am traditionellen Verständnis von Wahrheit. Der Satz: Es steht nun einmal fest, dass es die absolute Wahrheit nicht gibt. Haben Sie es kapiert? Steht nun einmal fest, ja, es ist nun mal hundertprozentig wahr, dass es die absolute Wahrheit nicht gibt. Diesen Satz hat irgendwann einmal in den 90er Jahren der damalige deutsche Außenminister Genscher formuliert. War es in den 90er oder 80er Jahren, das kann ich nicht mehr genau sagen. Ich habe ihn jedenfalls so gehört. Es steht nun einmal fest, dass es die absolute Wahrheit nicht gibt. Dieser Satz wird als unumstößliche Wahrheit geglaubt. Man bemerke die innere Paradoxie in diesem Anspruch, diesen inneren Widerspruch. Und wer diesem Anspruch widerspricht, etwa der Christ, etwa der Pastor, der Gottes Wort mit der Autorität, die dem Wort Gottes eignet, verkündigt, der sich auf Jesus beruft und reklamiert, dass Jesus die Wahrheit ist, dieser wird dann unter der Meinungsdiktatur der 68er als nicht mehr ernstzunehmender Fundamentalist von dem demokratischen Diskurs ausgeschlossen. Wahrheit wird durchaus mit Recht als Kritik an der hedonistischen Lebensweise empfunden. Das ist sie auch. Also muss man sie abschaffen. Und das geschieht regelmäßig mit dem Verweis darauf, dass Menschen irren können und geirrt haben. Und mit diesem Dogma wird auch damit der Anspruch der Bibel, Wort Gottes zu sein und Wahrheit zu sein, aufgehoben. Auch die Bibel soll, da sie ja von Menschen geschrieben ist und nicht wie der Koran vom Himmel gefallen ist, irrtumsfähig sein und Irrtümer enthalten. Wahrheit ist so für den gegenwärtigen Menschen nichts anderes als nur eine subjektive Überzeugung. Und so gesteht man jedem Menschen zu, dass er seine Wahrheit hat. Er darf sie haben, er darf sie glauben, er darf sie manchmal auch sagen, aber sobald er einen Anspruch auf Geltung erhebt, steht er außerhalb des demokratischen Diskurses. Damit scheint er dem Menschen die Selbstmächtigkeit zu nehmen. Wie nun das lustvolle Leben in der Praxis aussieht, das wird gleichsam in verdichteter Form im Fernsehen gezeigt. Das betrifft insbesondere die Sexualität der Menschen. Menschen verlieben sich so, als würde die Liebe wie ein Virus über sie kommen, ohne dass man sich dagegen wehren könnte. Ich mache einfach nur mal spotlightartig darauf aufmerksam, dass das Fernsehen ein Bild vom Mann zeigt, das in den Augen der Bibel ausgesprochen fragwürdig ist. Um es einfach mal auf den Punkt zu bringen, das Bild des Mannes entspricht dem, was die Berliner Punkband, die Ärzte, im Jahre 1998 gesungen hat. Männer, ich zitiere, Männer sind Schweine. Traue ihnen nicht, mein Kind, sie wollen nur das eine, weil Männer nun mal so sind. Ich zitiere nicht weiter. Aber das ist das Bild, das mittlerweile in sehr vielen Filmen vom Mann gezeichnet wird. Der neue Mann erscheint als ein triebgesteuertes Wesen, das im Grunde stets auf der Jagd ist nach einem Objekt, nach einem Lustobjekt. Freud lässt wieder grüßen. Tatsächlich gibt es mittlerweile viele Männer dieser Art. Und sie haben es verinnerlicht, dass die Befriedigung ihres Sexualtriebes ihr gutes Recht sei und vermögen es nicht, ihre Sexualität in der Ehe zu leben. Ihr Auge sucht ständig nach einem neuen Reiz, einer neuen Frau, und ein eventuell gegebenes Treueversprechen bei der Eheschließung ist nicht mehr viel wert. Es ist mehr als bezeichnend, dass der Begriff Manneszucht aus unserem Vokabular verschwunden ist. Haben Sie den in den letzten 20 Jahren mal gehört? An dessen Stelle ist das sogenannte Bauchgefühl getreten. Und wenn man schon den Bauch beansprucht, dann ist man als Christ natürlich versucht, Paulus zu zitieren aus Philipper 3, Vers 19. Ihr Gott ist ihr Bauch und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Das heißt, die Gegenwartskultur hat damit mit all dem, was wir uns gerade vor Augen geführt haben, genau das, was die Heilige Schrift als Sünde bezeichnet, für gut erklärt. Und damit steht sie in der Tat unter dem Weheruf Gottes. Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die sauer süß und aus süß sauer machen. Jesaja 5, Vers 20. Hinzu kommt, dass der Hedonist nicht nur nicht frei ist, sondern dass er Knecht seiner Begierden ist und sich nicht mehr nach den Kriterien der Vernunft handeln kann. So, nun habe ich lang genug über den Hedonismus geschimpft. Ich komme jetzt zum zweiten Teil meines Vortrags und spreche über die Kategorien der Bibel. Aber auch die äußert sich zu der Hedonä, und zwar deutlich kritisch. Ich nenne folgende Beispiele. Im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld spricht Jesus in Lukas 14, Vers 8, Vers 14, was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden. Da steht der Begriff Hedonä, den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Und Paulus kritisiert im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 4, die Menschen, indem er sagt, sie lieben die Wollust mehr als Gott. Auch da kommt der Begriff Hedonä drin vor. Und er sagt dann im Titusbrief, Kapitel 3, Vers 3, auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten. Auch das ist im griechischen Hedonä, mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Und Jakobus sagt in Kapitel 4, Vers 13, woher kommt der Kampf unter euch? Woher der Streit? Kommt's nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste, die Hedonai, gegeneinander streiten? Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr's für eure Gelüste, eure Hedonai, vergeuden könnt. Jakobus 4, Verse 1 und 3. Und Petrus gebraucht den Begriff auch und sagt, sie halten es für eine Lust, für eine Hedonai, am hellen Tag zu schlemmen. Wenn wir jetzt ein bisschen genauer hinschauen, dann können wir aus diesen Stellen entnehmen, dass der Hedonä durchaus legitime Bedürfnisse unterliegen. Das Bedürfnis nach Essen, Trinken, Kleidung, die Vermeidung von Schmerz, der Geschlechtstrieb, der Wunsch nach Besitz und vergleichbare Dinge. Aber erst die Orientierung an der Hedonä als Lebensziel, als geistige Matrix, als Weltanschauung sowie die übermäßige und die geschöpflichen Gaben missbräuchliche Befriedigung dieser Bedürfnisse, also die praktisch-ethische Seite, werden zur Sünde. Dann aber müssen wir aus diesen Aussagen schließen, dass die Bibel ein Leben nach der Hedonä als geistige Matrix, als böse ansieht. Es ist Sünde, sich von der Hedonä bestimmen zu lassen. Nicht nur unter dem Begriff der Hedonä redet die Bibel über die menschliche Sünde, sie spricht auch, sondern sie redet auch, gebraucht auch den Begriff der Begierde des Fleisches, griechisch die Epithymiai Sarkos. Und mit diesem Begriff Fleisch bezeichnet Paulus nicht den Leib, sondern die sündige Konstitution, die sündige Ausrichtung des Menschen insgesamt. Es wäre ein Missverständnis, hier vornehmlich die leibliche Dimension zu sehen. Aber Paulus sagt, dass das Fleisch, also die sündige Natur des Menschen, sich beständig im Aufstand gegen Gott befindet. Fleischliche Gesinnung ist, wie Paulus in Römer 8, Vers 7 sagt, Feindschaft gegen Gott. Nun werde ich die entsprechenden Bibelstellen nicht alle besprechen, sondern nur die folgende, die zeigt, auf welche Gegenstände die Begierden des Fleisches gerichtet sind. Im Galaterbrief, Kapitel 5, sagt Paulus, offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus. Die, die solches tun, und ich gebrauche meinen Zeigefinger bewusst, die, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Das müssen wir uns einfach gefallen lassen. Indes sagt die Bibel nicht, dass der Mensch sich nicht wohlfühlen dürfe oder gar, dass er sich das Leben, gar das Christenleben sauer machen sollte. Die Bibel lehrt keine Askese als Lebensinhalt. Und wenn ich von Askese spreche, dann habe ich den Mönch vor Augen, der meint, in der Askese den Weg zu Gott zu finden. Askese kommt auch aus dem Griechischen und bedeutet, dass man etwas nicht gebraucht. Bedeutet den Nichtgebrauch der geschöpflichen Gaben. Also indem der Mönch Armut, Keuschheit und Gehorsam gelobt, verzichtet er auf den Gebrauch bestimmter geschöpflicher Gaben. Er verzichtet auf Freiheit und Selbstbestimmung und unterwirft sich dem Abt bzw. der Ordensregel. Er verzichtet auf die Ehe, um frei zu sein für Gott. Er verzichtet auf den Besitz, um sich nicht an irdische Güter zu binden. Aber es ist ein Irrtum, wenn man meint, in der Askese Gott näher zu sein, als wenn man die geschöpflichen Dinge gebrauche. Die Schrift sieht den Gebrauch der geschöpflichen Gaben ganz positiv, denn es sind ja Gaben, die Gott A. gemacht hat und B. die er den Menschen gegeben hat. Und deswegen darf der Mensch sie auch guten Gewissens gebrauchen und darf sich an ihnen freuen. Die Heilige Schrift sieht indes nicht das problemfreie, süße und angenehme Leben in dieser Welt als Lebensziel. Sie fragt nicht in erster Linie nach dem, was bei Menschen ankommt. Sie buhlt nicht um die menschliche Akzeptanz und sie ist auch nicht daran interessiert, dem Menschen in diesem Leben ein Maximum an Lust zu verschaffen, etwa nach dem Motto, ich fühle mich so gut, seit ich gläubig bin. Zitat aus einem Lied, das ich einmal bei einer Evangelisation gehört habe. Aber was lehrt denn nun die Bibel in positiver Hinsicht? Was sind die Kategorien der Heiligen Schrift? Verehrte Brüder und Schwestern, wir stehen jetzt an einem sehr entscheidenden Punkt. Was ist die Alternative? Und ich spreche jetzt über das, was die Heilige Schrift uns für dieses Leben gibt. Im künftigen Leben werden wir dann die beseligende Schau Gottes haben. Da haben wir dann das problemfreie Leben, ohne Leid, ohne Tod, ohne Krieg, ohne Geschrei, ohne Verluste und so weiter. Aber für dieses Leben, was hat sie für dieses Leben zu bieten? Nun, die Bibel verkündet uns Wahrheit und sie will, dass der Mensch frei werde von den Fesseln der Lüge. Und damit begegnen wir wieder einer geistigen Matrix, der dogmatischen Linie, die offensichtlich anders ist als die der Hedonisten. Der dogmatischen Linie zugeordnet steht dann auch die Frage, was im Handeln des Menschen richtig ist und was falsch, also die ethische Linie. Aber halten wir zunächst einmal fest, Gott rettet durch Wahrheit. Sein Wort, die Bibel, lehrt diese Wahrheit. Nun aber nicht im Sinne eines abstrakten logischen Systems, als eine bloße intellektuelle Wahrheit, als richtiger Satz, als richtige Anschauung, sondern sie zeigt uns das Gesicht der Wahrheit, Wahrheit als Person, nämlich in Jesus Christus, unserem Herrn. Jesus sagt ja von sich, ich bin die Wahrheit. Und das heißt, inmitten der gefallenen und verlogenen Welt ist er der Pol, von dem Wahrheit ausgeht, der Ort, an dem Wahrheit zu finden ist. Er, Jesus, ist der wahre Mensch. Der ist Wahrheit, weil er zugleich Gott ist. Und Wahrheit ja von Gott und nur von ihm kommen kann. Wir haben als Alternative nur den Vater der Lüge. Jesus ist in seiner Person Maßstab der Wahrheit für das, was wahr und falsch ist, was gut und böse ist, was recht und unrecht ist. Und in ihm findet das Psalmwort seine Erfüllung. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. In Christus tritt uns das Recht Gottes nun nicht mehr als Forderung gegenüber, sondern als Gabe der Gerechtigkeit, die dem Glauben gegeben wird, die der Christ frei und umsonst empfängt. Und wenn wir schon themabedingt beim Psychologisieren sind, die Heilige Schrift spricht in großer Klarheit von der Freude in Christus. Paulus ermahnt die Philipper zweimal, er unterstreicht das, freuet euch in dem Herrn, Philipper 3, Vers 1 und in Philipper 4, Vers 4. Und ich verstehe dieses freuet euch in dem Herrn lokal im Sinne von freut euch, indem ihr auf dem Herrn Jesus Christus steht. Das sagen ja die jungen Leute heute, ich stehe auf den und den. Ich stehe auf Jesus. Also, wir tun das, indem wir Jesus als unsere Lebensgrundlage haben, indem wir durch den Glauben ihn als unseren Herrn und Erlöser haben, in dem uns Gottes Gerechtigkeit geschenkt ist. Und es ist in der Tat dann für den Christen so, dass er allen Grund hat, sich zu freuen. Es ist die Freude an dem geschenkten Heil, die Freude darüber, Jesus erkannt zu haben und in ihm eine lebendige Hoffnung zu haben, die Freude an Wahrheit. Und zu der Freude an Wahrheit gehört, dass die Wahrheit eine ungemein vergewissernde Funktion hat. Stellen Sie sich einfach mal einen Autofahrer vor, der bei Nacht und Nebel ohne Navigationsgerät und Karte an einem ihm unbekannten Ort losfahren möchte, an einen Ort, den er auch gar nicht kennt. Er hat keine Chance, sich zu orientieren. Mit Mühe kann er im Scheinwerferlicht die Straße vor sich erkennen, sofern sie nicht im Nebel verdeckt ist, aber er weiß nicht, ob er in die richtige Richtung fährt oder in die verkehrte. Aber nun nehmen wir an, dass dieser Autofahrer ein postmoderner Mensch ist. Er behauptet, dass es keine Wahrheit gebe, und er versucht nun, aus der notdürftig erleuchteten Straße vor ihm zu erkennen, ob er in die richtige Richtung fährt. Er macht aus der Not eine Tugend und sagt, der Weg ist das Ziel. Und ich fühle mich wohl, denn ich bin auf dem Weg. Ein bestimmtes Lebensziel gibt es für ihn nicht. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er nun wieder im Bilde gesprochen im Straßengraben landet, ist sehr hoch. Wahrheit aber dient der Orientierung. Und der Christ hat diese Wahrheit vor Augen. Dazu gehört zum Beispiel, dass er weiß, ich bin Gottes Geschöpf. Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen und Ohren, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Ich darf einmal aus Luthers kleinem Katechismus zitieren. Zum anderen hat er vor Augen, dass er als Mensch, wie alle anderen Menschen auch, in Sünde gefallen sind. Dass sein Herz böse ist, böse von Jugend auf. Dass sein Dichten und Trachten böse ist. Das Element des Bösen im Menschen gilt es zu gewichten. Das Böse, die Bibel nennt es Sünde, trennt den Menschen vor Gott. Es ist tödlich. Der Tod ist der Sünde Lohn, sagt Paulus. Der Christ ist denn auch nicht überrascht, wenn Böses geschieht, wenn ihm Böses angetan wird, oder etwa auch, wenn Böses geschieht in Gestalt von Naturkatastrophen oder Unglücken, welcher Art auch immer. Aber er hat auch vor Augen, dass Jesus ihn erlöst hat, um an der neuen Schöpfung teilzuhaben. Und er hat damit ein deutliches Ziel vor Augen. Obwohl er noch nicht am Ziel ist, weiß er, dass Gott über allem steht und dass auf dem Weg dorthin ihm alles zu seinem Besten dienen muss. Natürlich kann der Christ auch dankbar sein für all das Gute, das ihm aus der Hand Gottes widerfährt. Mit anderen Worten, er kann seine Situation richtig einordnen. Er kann die Welt und die Menschen verstehen. Gottes Wort ist ihm Orientierung. Und darum kann er mit dem Psalmist bekennen, dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wir sehen, die Bibel lehrt kein freudloses Christentum. Nur die Freude ist nicht begründet im angenehmen Leben, sondern in der Wahrheit. Und damit ist auch klar, Gottes Wort ist süß. Es schmeckt, denn es bedeutet, dass ein Mensch Orientierung hat. Wahrheit, an der er sich orientieren kann. Wahrheit, die ihm im Leben und Sterben getrost sein lässt. Als kürzlich die German Wings Maschine in den französischen Alpen abstürzte und ungefähr 150 Menschen ums Leben kamen, dann war natürlich wieder die Betroffenheit groß in Haltern am See in Nordwestdeutschland, wo ein Gymnasium, von dem eine Klasse mehr oder weniger ausgelöscht wurde durch diesen Flugzeugabsturz. Waren dann Bilder zu sehen, dass man dann vor der Schule eben Blumen und Kerzen aufstellte. Eine sicherlich passende Form, seine Trauer auszudrücken. Aber dann standen da manchmal auch einzelne Zettel oder Schilder, warum? Ja, warum? Warum? Nun, wir wissen auch nicht, warum gerade dieser Unfall passieren musste, diese Katastrophe passieren musste. Aber der Christ weiß, in einer gefallenen Welt passieren Katastrophen. Und so etwas kann passieren und es passieren auch noch sehr viel schlimmere Dinge. Was mögen die Christen fragen, die jetzt unter dem islamischen Staat abgeschlachtet werden wie Schweine? Warum? Da stellt kaum einer aus unserem wohlstandsverwöhnten Westen die Frage, warum das? Ja, in einer gefallenen Welt passieren böse Dinge. Und deswegen ist der Christ nicht sprachlos. Auch wenn er den Willen Gottes nicht ergründet, auch wenn er nicht weiß, warum Gott so etwas zulässt, so weiß er doch, dass eben in einer gefallenen Welt der Tod die Menschen dahinrafft, in welcher Form auch immer. Und so erfüllt Gottes Wahrheit sein Herz. Und er kann Gott seine Betroffenheit klagen, er kann Gott mit Bitte und Dank anrufen. Und noch eins, Gottes Wahrheit gilt nicht nur in dieser Welt, Gottes Wahrheit gilt auch in der künftigen Welt. Wenn es in der Heiligen Schrift heißt, Gras verdorrt und Blüte verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig, dann heißt das, auch wenn ich wie ein Mensch, wie ein Gras bin, das irgendwann verdorrt und stirbt, so wird das Wort Gottes, das mir gilt, das mir der Herr zugesagt hat, auch auf der anderen Seite des Todes gelten. Denn es gilt ja in Ewigkeit. Brüder und Schwestern, das ist ein großer Trost. Es ist darum eine typisch postmoderne Verzeichnung der Wahrheit, wenn man die Verkündigung von Wahrheit mit einem Holzhammer assoziiert, so als würde Wahrheit immer bedeuten, dass man dem Nächsten etwas oktroyieren möchte, dass man ihn geistig vergewaltigen möchte. Und es ist im Übrigen ein offener Affront gegen Gott und sein Wort, auch ein Affront gegen Jesus Christus, wenn Wahrheit grundsätzlich geleugnet wird und wenn man den, der sich auf die Wahrheit des Wortes Gottes beruft, als Dumpfbacke darstellt, der in seiner Dummheit noch nicht erkannt hat, dass man Wahrheit gar nicht haben könne. Damit komme ich zum dritten Punkt meines Vortrags, vom Leben in der Wahrheit. David betet in Psalm 86, Vers 11, Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. David würde eine solche Bitte nicht aussprechen, wenn er nicht erkannt hätte, dass es für ihn gut ist, in der Wahrheit vor Gott zu leben. Aber das heißt, in dem zu leben, was Gott von sich offenbart hat. In der Wahrheit zu leben heißt nicht das, was der Humanist unter authentisch leben versteht, sondern in der Wahrheit zu leben heißt, in dem zu leben oder aus dem heraus zu leben, was Gott von sich offenbart hat. Und das sind nicht nur die Gebote Gottes als Maßstab, sondern vor allem, dass Gott sich in seiner Gnade seinem Volk als Gott zusagt, dass er für sein Volk wie ein Hirte sein will, der sein Volk erlöst, der sein Leben für die Schafe gibt und dass wir es hier aus neutestamentlicher Sicht mit der Erkenntnis Jesu Christi zu tun haben, liegt auf der Hand. Wenn ich nun auf die Vernunft als einem wesentlichen Element der Steuerung des Handelns des Menschen Bezug nehme, dann nicht, weil ich ein Fan der Aufklärung wäre, aber angesichts der heute regierenden Unvernunft, die sich in der naturalistischen Ideologie der Postmoderne zeigt, wünschte man sich doch wieder so etwas wie eine Aufklärung. Gott hat uns Menschen als Wesen geschaffen, die denken können, die nicht wie unvernünftige Tiere instinktgeleitet ins Leben hineinrennen oder gar übereinander herfallen, sondern die abwägen können, die entscheiden können, das Gute dem Bösen vorziehen können. Entdecken wir also wieder neu die Freude darüber, durch den Glauben an Jesus Christus frei zu sein vom Diktat der Begierden, von den Maßgaben der Hedonä, die sich auf die Sünde richten, und entscheiden zu können, was wir tun, etwa wie wir unseren Tag gestalten, wie wir mit unserem Ehepartner oder unserer Ehepartnerin umgehen, wie wir unserem Nächsten begegnen, wie wir mit unserem Besitz und unseren Gaben umgehen. Freuen wir uns wieder neu darüber, dass wir auch durch den Glauben initiativ werden können und etwas anpacken können. Ich spreche in meinem Ethikbuch in diesem Zusammenhang von der Weisheit, in der Christ lebt, will das aber hier nicht weiter vertiefen. Die Vernunft, das Denken, das ist ja eine Funktion des menschlichen Herzens, also der Steuerungszentrale im Menschen. Und die durch Gottes Wort gebundene Vernunft, das Herz, das Gottes Wort liebt, das Gott in Jesus Christus erkannt hat, dieses wird in den Gleisen des Wortes Gottes denken. Und das meint Paulus, wenn er sagt, lebt im Geist. So werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen, in Galater 5, Vers 16. Der Heilige Geist kommt ja mit dem biblischen Wort näherhin mit dem Evangelium von Jesus Christus zu uns. Und der Heilige Geist will, dass wir verstehen, was er in der Heiligen Schrift sagt. Er stellt uns in die Wahrheit. Das aber heißt auch, der Christ weiß, dass er verführbar ist, insbesondere durch seine eigenen Begierden. Er weiß, dass er fleischlich ist, dass seine sündige Natur nicht anders kann, als gegen Gott zu denken und zu handeln. Und er erkennt auch, dass die moderne Kultur nachhaltig die gefühlsmäßige Dimension anspricht. Man denke an die Werbung, die in der Regel menschliche Emotionen anspricht. In meinem Buch Christus allein bringe ich ein Beispiel von dem französischen Auto, dem Citroën Xara, oder ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird, der in Deutschland beworben wurde mit dem Auto und daneben auf dem Bild stand Claudia Schiffer, ein bekanntes, schönes deutsches Model. Man mag einmal ein bisschen suffisant fragen, dachten die Franzosen etwa, dass ihr Citroën schlecht wäre ohne Claudia Schiffer? Naja, Sie wissen schon. Der Christ erkennt die Lüge in dieser Kultur. Er erkennt die Spannung zwischen der Begierde und dem Willen Gottes. Dem alten Menschen werden die Gebote Gottes nicht immer süßlich schmecken. Er wird daran Anstoß nehmen und vielleicht sogar Gott für lustfeindlich halten. Aber der neue Mensch, der Christus erkannt hat und dem Evangelium glaubt, der hat indes Lust an den Geboten Gottes. Paulus sagt das in Römer 7, Vers 22. Ich habe Lust an dem Gesetz, an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Und er kommt dann zu dem Schluss, dass er mit seinem Verstand, seinem Nous, griechisch, mit seinem Verstand, mit seinem bewussten Denken, in seinen Entscheidungen eben Gott dient, dem Gesetz Gottes dient. Und er tut dies, weil es die Frucht seines Glaubens ist, weil er in Christus das Bessere hat. Weil er in Christus Wahrheit hat, Heil hat. Er weiß, dass er mit Christus gegenüber der Sünde gestorben ist und nun vor Gott und für Gott lebt. Und er tut das, obwohl er fleischlich ist und unter die Sünde verkauft. Und deswegen ist sein Handeln auch stets von der Sünde durchsetzt, von falschen Motiven und Gedanken, von sündiger Begierde begleitet und teilweise sogar mitbestimmt. Aber weil er an Jesus Christus glaubt und in ihm das Bessere hat, darum verleugnet der Christ sich selbst. Denken wir an dieser Stelle an den Sportler, der eine Profikarriere anstrebt. Das Wort Karriere kommt ja ursprünglich von dem lateinischen Wort carere und bedeutet so viel wie entbehren. Der Sportler entbehrt in seiner Karriere eine ganze Menge an Dingen. Er muss regelmäßig trainieren, er darf nicht zu viel essen, er muss einen geordneten Tagesablauf einhalten, er muss alles, was seiner Karriere schadet, meiden. Und er tut das, weil er weiß, am Ende stehe ich oben auf dem Treppchen. Am Ende werde ich durch die Preisgelder, die ich bekomme, reich werden. Am Ende werden die Zeitungen von mir berichten und ich werde berühmt sein. Paulus nimmt dieses Bild auf. Auch wenn der Sportler am Anfang seiner Karriere noch lange nicht sein Ziel erreicht hat, aber unter den gegebenen Voraussetzungen erreichen wird. So sagt nun Paulus, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle. Aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen. Wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. So in 1. Korinther 9, 24 bis 27. Es ist also das, was den Christen am Ziel erwartet, was ihn heute sich selbst verleugnen lässt. Und das bedeutet, dass er gegenüber der Sünde in seinem Herzen Zucht übt. Er verneint der Sünde, die da ist, die Recht beansprucht. Er verneint ihr das Recht, über ihn zu bestimmen. Er hält also seine Hand bewusst zurück vom Besitz des Nächsten, von der Frau des Nächsten, vom ungerechten Gewinn, vom Mord oder der Gewalt gegenüber seinem Nächsten. Er wird seine Zunge von der Lüge fernhalten. Vielmehr wird er seine Hand einsetzen, um seinem Nächsten zu helfen und zu dienen. Seine Zunge, um Wahrheit zu sagen und das, was auferbaut. Der Kampf gegen die Sünde ist bitter. Bitter für die eigene, sündige Natur, eben den alten Adam. Aber süß ist der Sieg. Und die Freude an einer gelungenen Arbeit ist der Lohn für die Mühen, die man investiert hat. Auch der Lohn für den Kampf gegen Faulheit und Trägheit. Die Freude, dem Alkohol oder dem Diebstahl oder dem Ehebruch widerstanden zu haben, ist der Lohn für den inneren Kampf, den der Christ im Glauben kämpft. Indes ist es kein Anlass zum Selbstruhm, wenn man nie in seinem Leben einem Menschen die Nase blutig geschlagen hat. Oder wenn man all sein Hab und Gut ehrlich erworben hat, ohne Schummelei und ohne Diebstahl. Das macht einen vor Gott ja nicht gerecht. Es lässt einen allenfalls dankbar sein gegenüber Gott, dass er es einem gegeben hat, in bürgerlichem Anstand zu leben. Und es ist die Freude am guten Gewissen vor Gott und den Menschen und ein gutes Gefühl, wenn man weiß, in meinem Keller liegt keine Leiche. Aber selbst dann, wenn man keine Leiche im Keller hat, so doch vielleicht einen toten Hund oder ein paar tote Hühner, Dinge, die man im Leben verbockt hat und die einen zwar nicht mit dem Strafgesetzbuch in Verbindung gebracht haben, aber die in den Augen Gottes Sünde sind, wie die Notlüge, die Schimpfwörter gegen die Ehefrau, der Geiz, der Neid, der Zoff in der Gemeinde, der unnötige Tratsch, die Manipulation des Nächsten und derlei Dinge mehr. Auch dann gilt es, wahrhaftig zu sein. Der Apostel Johannes sagt in seinem ersten Brief, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Also auch wenn wir nur tote Hühner im Keller liegen haben, so ist es doch vor Gott notwendig und billig und heilsam, wahrhaftig zu sein und zu sagen, ja Herr, ich habe gesündigt. Wahrhaftig zu sein, das ist es, was der Herr mit uns vorhat, wenn er uns bekehrt. Dass wir wahrhaftig werden vor ihm, dass wir unsere Sünden bekennen und dass wir dann Jesus Christus erkennen als den, indem wir Vergebung der Sünden haben. Ganz ohne Frage, und damit komme ich zum Schluss, ist die Gnade Gottes richtig süß, angenehm süß. Denn sie beinhaltet, dass Gott uns alle unsere Sünden vergibt. Pardon. Er sagt uns zu, wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Und von dieser Vergebung sagt der Hebräerbrief, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Hebräer 9, Vers 14. Unter der Gnade Gottes in Jesus Christus bekommen wir die Gerechtigkeit Gottes frei und umsonst geschenkt. Und hier fordert Gott keine Leistung. Hier bekehrt er den Menschen. Hier tut er dem Menschen das Herz auf, dass er wahrhaftig wird. Und hier zeigt er ihm, wer Jesus Christus ist, so dass er das Evangelium verstehen und an Jesus Christus glauben kann und eine neue Gesinnung gewinnt. Und hier kann der Christ fröhlich sein und Gott loben mit den Worten Jesajas, Ich freue mich in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Ich lade Sie ein, in der Erkenntnis Jesu Christi die Freundlichkeit Gottes, die Süßigkeit der Gnade Gottes zu schmecken. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.